Arrest warrant, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Max. Mega Max, man nennt dich heute auch The Rock.
Hardest worker in the room, ja. Sollte dir zu denken geben.
Absolut, für unsere Podcast-Hörer, Max hat ein Longsleeve an, ein blaues mit einem, was ist das, ein Stier?
Ja, das ist so sein Logo von Dwayne Johnson, The Rock, für Under Armour. Bisschen Schleichwerbung machen wir auch noch.
Ganz genau, das hattest du nämlich gerade erzählt, ist die Under Armour Kollektion von The Rock.
Ja.
Das passt ganz gut zu mir. Ist natürlich ein bisschen furchteinflößend.
Ja, weil ich auch so ein derber Athlet bin.
Sowieso.
Ja, und das ist, da fühle ich mich auch zu Hause.
Wenn sich was durch dein gesamtes Leben zieht, dann eigentlich das, oder?
Die Athletik.
Ja, doch, dann ist es also die Athletik.
Bis heute.
Also, Max ist heute als The Rock unterwegs, aber es wird heute wieder viel gelacht. Weil Max vor einigen Wochen haben wir uns überlegt, lass uns doch mal über NFL Fun Facts sprechen. Da gab es auch wirklich sehr, sehr gute, wie ich finde. Die Mutter von Mike Evans lässt an dieser Stelle nochmal ganz lieb grüßen. Also wer die Folge nicht gehört hat, holt's nach. Wir haben auch tatsächlich überdurchschnittlich viel Feedback von euch bekommen. Und ihr habt euch gewünscht, davon müsst ihr unbedingt eine zweite Folge machen. Und das machen wir heute. NFL Fun Facts, zweiter Teil. Wir haben uns eben ganz kurz abgesprochen, wollen wir es so machen wie letztes Mal? Du sagst ja. Also einmal abwechseln und ich würde sagen, ich übergebe dir als erstes wieder das
Geht
Wort.
Los.
Was ist für dich ein NFL-Fun-Fact?
Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, lieber Kutsche, aber Gardner Minshew hat mal versucht im College, als er dann von Northwest Mississippi Community College nach East Carolina gekommen ist, sich ein Medical Redshirt, weil er hatte zwei Seniors, die vor ihm waren und er war mit den vollen 3 Jahre, hätte er gerne ein Medical Redshirt gehabt.
Ja.
Dann hat er sich gesagt, komm, ich nehme mir mal eine Flasche Jack Daniels und einen Hammer und hau mir einfach mal richtig volle Pulle auf die Hand. Aha. Also auf die wahrscheinlich nicht Wurfhand, aber der wollte sich halt den Handknochen brechen, hat dann also einen guten Schluck genommen, hat dann ein paar Mal raufgehauen, hat aber gemerkt, tut tierisch weh. Ist aber nicht gebrochen. Und dann hat er dann noch einen Schluck genommen und hat dann nochmal drauf gekloppt. Mit dem Resultat, dass das nicht geklappt hat. Er aber wochenlang eine dicke Hand gehabt hat.
Auch nicht spielen konnte.
Und er hat dann tatsächlich auch in dem Jahr noch einen Einsatz bekommen, aufgrund von gewissen Umständen. Aber er hat das mal in einem Podcast erzählt, diese Story, und ich fand so großartig. Er hat versucht, dann, wenn ich die vollen 3 Jahre am College habe, mache ich ein Medical Redshirt und verliere ich nicht ein Jahr, weil ich hinter zwei Seniors stehe. Also das war ein sehr interessantes Geschichte, weil es ja auch genau zu ihm als Typ
passt. Total. Und dann auch noch, also jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie eine Flasche Sprudel oder Cola, sondern dann auch noch schöne Flasche Jack Daniels.
Flasche hier hin, holst dir den Hammer aus deinem Werkzeugkasten und klopfst dir einfach mal selber auf die Hand.
Was ihn aber auch wieder sympathisch macht, dass er es erzählt.
Ja.
Ne? Er hat es ja auch einfach als Geheimnis für sich behalten.
Er hat dann den Coaches tatsächlich erzählt, er hätte sich die Hand in der Autotür eingeklemmt.
Ah.
Also das haben sie ihm auch alle abgenommen und muss aber sehr unangenehm ausgesehen haben. Also, also wenn ich mir jetzt auf die Hand haue mit dem Hammer, dann sieht das nicht gut aus.
Gardner Minshew, eine lebende NFL-Legende, wie ich finde. In Zukunft leider bei den Philadelphia Eagles.
Und genau.
Aber komm, dann machen wir das auch mit den Flaschen.
Ja.
Hammer hätte ich auch hier, hier sogar so einen richtigen Vorschlag haben.
Ja, damit sollte das eigentlich klappen. Ne?
Ein Dank an Köpi, wie immer.
Vielen Dank.
Ich habe auch einen, wie ich finde, ganz witzigen Fun Fact. Und zwar ist die Rede von Malcolm Floyd. Malcolm Floyd hat von 2004 bis 2015 in der NFL gespielt, als Receiver, ausschließlich für die Chargers. Damals waren es noch die San Diego Chargers. So, und der hat einen Bruder, einen älteren Bruder, der Receiver auch gespielt hat in der NFL von 1994 bis 1997. Und die Eltern dieser beiden haben sich irgendwann überlegt, die sind 8 Jahre auseinander, die beiden Brüder. Also der ältere Bruder ist 8 Jahre älter als sein jüngerer Bruder. Das ist wichtig für diese Geschichte.
Okay, ja, sehr gut.
Und dann kündigte sich halt Floyd Junior an. Und die haben diesem 8-jährigen Kind tatsächlich die Verantwortung gegeben und gesagt, du entscheidest, wie dein Bruder heißt. Und er hat gesagt, okay, der heißt Malcolm. Und jetzt kommt's. Was meinst du, wie der ältere Bruder heißt?
Malcolm.
Malcolm.
Ja, großartig.
Malcolm Floyd, der ältere Bruder, der 8 Jahre ältere Bruder, hat entscheiden dürfen, wie sein Bruder heißt und hat auch gesagt, er heißt auch Malcolm.
Ja.
Deswegen gibt es jetzt 2 Brüder, die beide Malcolm Floyd heißen und der Vater hat aber gesagt, er spricht sie unterschiedlich aus.
Ja, das ist natürlich
wie fair. Auch immer man das dann macht.
Malcolm und Malcolm.
Irgendwie so.
Tomato genau. Und Tomato.
Aber das ist die Geschichte, ich kannte sie nicht, von Malcolm Floyd. Großartig. Der hat seinem Vornamen tatsächlich seinem Bruder zu verdanken, der damals 8 war und der Bruder hat gesagt, okay, dann heißt er halt so wie ich.
Ja. Ja, ist aber auch, ist ein Traust für dich, ne? So einem 8-Jährigen zu sagen, da hätte ja auch was ganz anderes bei rauskommen können. Sowas wie.
Oh, ich habe jetzt ganz viele Gedanken gerade
so Susan oder so. Ja, ich möchte, dass mein Bruder Susan heißt. Ja, gut, dass das nicht passiert ist. Aber
Freddy Floyd zum Beispiel, ja, wäre witzig.
Das wäre ein guter Name geworden, ja.
Oder Flo Floyd.
Ja.
Gut, du bist dran.
AFC East. Ne? Ja. Tom Brady. Wir können keinen Fun-Fans ohne Tom Brady machen.
Natürlich nicht.
Also es geht einfach nicht. Ich habe auch ein paar von Tom natürlich dabei. Aber wusstest du, dass Tom Brady in seiner Zeit bei den Patriots natürlich in der AFC East schon einige Male gegen die Buffalo Bills gespielt hat?
Das wusste ich.
Insgesamt 35 Mal in den 18, also schon eine ganze Menge.
Ja.
Wusstest du, dass Tom Brady tatsächlich mehr Super Bowl MVPs hat als Niederlagen gegen die Buffalo Bills bei 35 Begegnungen?
Das wusste ich nicht, das ist beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend.
Ja.
Also es sind tatsächlich nur bei 35 Begegnungen tatsächlich nur 3 Niederlagen. Und 32.
All-in, also Regular und Playoffs?
Wenn sie in den Playoffs nochmal aufeinander getroffen sind. Also hier steht Compiled Record auf 32-3.
Krass.
35 Mal gegen die gespielt. Also kann man die Frustration der Buffalo Bills-Fans gegenüber Tom Brady.
Und auf der anderen Seite aber auch die Freude darüber, dass er nicht mehr in dieser Division ist.
Ja, definitiv. Naja, genau. Und es waren dann auch Super Bowl 36, Super Bowl 38, Super Bowl 49, Super Bowl 51. Da hat er schon 4 Super Bowl MVPs und den 5. dann RW 55.
Krass. Schon
krass. Kann
das
man
ist,
machen.
Das ist krass. Das also, ist kein Fun-Fact, das ist ein Krass-Fact.
Das ist ein krasser Fun-Fact.
Ein krasser Fun-Fact. Ein
krasser Fun-Fact. Genau.
Krass.
Ja.
Okay, ich habe einen. Mhm. Und zwar gibt es tatsächlich 2 Mannschaften in der NFL, die noch nie in ihrer Historie unentschieden gespielt haben.
Nee. Doch.
Es gibt 2 Mannschaften, die noch nie unentschieden gespielt haben. Das eine sind die Jaguars, Klammer auf. Man muss ehrenhalber sagen, die sind auch erst seit 1995 dabei. Aber immerhin, also immerhin. Sind 25 Jahre.
Ja.
Und die Houston Texans, die seit 2002 dabei sind. Also nächstes Jahr ihre 20-jährige NFL-Zugehörigkeit feiern. Diese beiden Franchises haben noch nie unentschieden gespielt. Diese Unentschieden-Regelung gibt's ja auch erst seit 1974.
Ja.
Und da musst du mir jetzt einmal ernsthaft erklären, warum passiert das eigentlich so selten im Football, dass es Unentschieden gibt?
Naja, es wird ja das sogenannte 5. Quarter gespielt. Also in der Verlängerung geht es um den Münzwurf, wer darf anfangen. Und da wurde ja auch immer wieder ein bisschen angepasst. Aber am Ende des Tages, wenn es wirklich nochmal diese 15 Minuten gibt und nach diesen 15 Minuten immer noch keiner einen Punkt gemacht hat,
oder beide 7 zum Beispiel.
Oder, ja, ich glaube, jetzt ist es ja so, wenn du einen Touchdown machst, ist vorbei, aber wenn du einen Field Goal schießt, dann darf der andere mal, weil sonst war es immer so, ein paar guter Return, ein paar Yards rantasten, 2, 3 First Downs machen, Field Goal schießen, gewonnen.
Mhm.
Jetzt hat das andere Team auf jeden Fall noch eine Possession, aber es kann ja auch sein, dass sie dann Field Goal schießen und dann passiert gar nichts mehr. Ja, und manche Overtimes gehen dann auch wirklich so die letzten Minuten, aber es ist sehr unwahrscheinlich tatsächlich, dass dann ein Quarter lang gar nichts passiert an Punkten, weil ein Field Goal passiert dann immer irgendwie. Aber damit dann irgendwie beide Teams auch mal einen Drive haben, reicht es halt eben nicht. Aber wenn du halt direkt auf einen Touchdown gehst oder einen Touchdown machst, ist es, wie gesagt, dann direkt vorbei. Aber es kommt tatsächlich sehr selten vor.
Ist in den USA ja auch nicht erwünscht, ne? Wenn man jetzt mal auf andere Sportarten guckt, im Eishockey, in der NBA oder so. Das ist tatsächlich so ein Sportsystem, wo Unentschieden nicht erwünscht sind, was man ja auch gut finden kann.
Ja, aber umso mehr, da rege ich mich schon seit Jahren, Jahrzehnten drüber auf, warum spielst du eine Verlängerung, wenn es am Ende des Tages doch ein Unentschieden geben kann.
Mhm.
Also ich finde, da sollte man dann doch auf eine Alternative übergehen. Der College, den Tiebreaker, über den haben wir schon oft gesprochen, ist eine super Alternative dazu, super spannend, sehr fair für beide Mannschaften, aber das will die NFL nicht, aus Tradition oder wo auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Insofern ist das immer noch der Standard und das kann halt dann tatsächlich dazu führen, dass es ein Unentschieden gibt. Dann kriegt man dann auch so Records wie 13 jetzt zum neuen, in der neuen Ära jetzt 13 Siege, 3 Niederlagen und ein Unentschieden.
Ja, ich meine, vor allem die Texans und die Jaguars treffen ja bekanntlich immer zweimal in der Saison aufeinander. Vielleicht können sie sich ja jetzt mal auf einen ersten
Unentschieden einigen. Dann wären das zwei Fliegen mit einer Klappe.
Sozusagen.
Sozusagen.
Seit es dieses Lied, ich nenne das mal Lied vom King Kutsche gab und irgendjemand mir sagt, so einen Satz sagt, wo Standard drin auftaucht, so wie du eben, du hast eben Standard gesagt, und in meinem Kopf immer Standard.
Standard.
Das gehört dazu.
Ja.
So, Entschuldigung.
Ja, du hast kein Problem. Es gibt zwei NFL-Teams, die es tatsächlich geschafft haben, 0-16 zu gehen.
Das eine sind die Lions.
Ja, genau, 2008.
Ja.
Und?
Die Browns.
Genau, 20, sehr, sehr gut. Also die Browns wusste ich auch, Lions hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Zettel.
Das, waren damals die ersten.
Zu lange her. Ja. Ne? Wusstest du, dass diese beiden Teams genau in diesen Jahren in der Preseason, weil wir sie gerade haben, 4-0 gegangen sind, also alle Preseason-Spiele gewonnen haben?
Übungsmeister.
Da sieht man mal wieder, was für eine Wertigkeit die Preseason-Spiele haben. Haben beide 4 Preseason-Spiele gewonnen, alle 4 Spiele gewonnen und dann nicht ein einziges Spiel in der Regular Season. Das fand ich hart.
Naja, und vor allem, sie könnten jetzt überboten werden, weil du hast ja gerade gesagt, es gibt jetzt 17 Regular Season Games. Also mal sehen, wer die erste Mannschaft wird, die 0-17 gehen. Und weil du sagst, die Ravens haben ja einen neuen Rekord aufgestellt, einen positiven. Die haben ja, glaube ich, 20 Preseason-Spiele in Folge jetzt gewonnen. Also die sind auch so der Übungsmeister, aber davon kaufen kann man sich halt leider auch nichts.
Relativ wenig, aber irgendwie ist es doch schon eine witzige Statistik. Also ich finde das schon
ganz gut. Krass. Also da will man auch nicht dazugehören, oder?
Ja. Wenn man Preseason-Spiele guckt, dann sieht man ja auch, dass da eigentlich viel, viel, viel getestet wird und da wird auch nicht viel gezeigt, aber irgendwie ist es komischerweise eigentlich total unwichtig, aber also ich kenne es von mir als Coach und auch als Spieler, wenn ich auf den Platz gehe, will ich gewinnen.
Ja.
So, und diese Einstellungen haben halt viele und wollen natürlich auch zeigen, hey, selbst unsere Nummer 2 oder unsere Nummer 3, wir wissen doch gar nicht, ob sie unsere Nummer 3 wird, ist so gut, dass sie da gegen eure gleichwertige Nummer 3 besser ist. Ja. So, das ist
aber da habe ich dich auch missverstanden. Ich dachte, beim so 0-16-Team, da möchte man nicht dazugehören, weil man irgendwie immer damit
das
in Verbindung
gebracht wird. Das ist eigentlich keine
Statistik. Preseason, ich weiß nicht, wie du es als Football-Fan siehst, fand ich ganz geil, dass es sie jetzt wieder gab. Ja. Letztes Jahr gab es sie ja wegen Covid nicht.
Genau.
Das macht schon Spaß, dann auch wieder Bilder aus der NFL zu sehen.
Absolut. Ich habe es mir gestern auch, oder wann war das denn nicht gestern? Das war Sonntag. Sonntag habe ich es mir angeguckt. Da war auch wieder mal ein richtig schönes Gefühl, so Sonntagabend irgendwie Football zu gucken. Ja. Es hat lange gedauert, aber das war richtig, richtig schön, das zu sehen. Hat viel, viel Spaß gemacht. Und man muss halt, man darf halt nicht mit den falschen Erwartungen dann in so ein Spiel gehen, sondern man muss sich einfach darüber freuen, dass Football gespielt wird und dass es da auch gut
ist. Man sieht wahrscheinlich auch viele Spieler, die man dann irgendwie nicht mehr sieht.
Klar, vielleicht noch irgendwo dann in einem anderen Team aufschlagen oder was auch immer. Aber ich finde gerade diese Tatsache, dass die Spieler, also für die Spieler, die da auf dem Platz stehen, die jetzt nicht die Starter sind, für die geht's ja um alles.
Ja.
Ne? Also ihr ganzes Leben ist aufgebaut dahin, in den NFL, in den aktiven Kader zu kommen und Geld zu verdienen damit, mit dem Sport. Ja. Und da kann ein verpasster Block, ein verpasster Kick, ein verpasster Catch dazu führen, dass du es nicht, dass es nicht
klappt. Absolut.
Und du hast Jahrzehnte investiert.
Ich stelle dir als nächstes eine Frage. Wie viele Kicker hatten die Denver Broncos seit 1993?
Oh. Ich würde schätzen, es waren einige. ich kann es
nicht. Irgendeine Zahl.
Ich sage jetzt mal 8.
8. Sie hatten, und das ist ja jetzt fast eine 30-jährige Spanne.
Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen wenig Macht.
Also jetzt sind es 28, 3.
3?
Die Denver Broncos
hatten doch nicht so schlecht.
Tatsächlich seit 1993 nur 3 Kicker.
Ja.
Jason Elam von 93 bis 2007 hat mit den Broncos 2-mal den Super Bowl geholt, war 3-mal im Pro Bowl, hat damals den Rekord für das längste Field Goal jemals erzielt, aufgestellt mit 63 Yards. Danach kam Matt Prater von 2007 bis 2014. Der hat diesen Rekord nochmal überboten, nämlich 64 Yards in der Saison 2013. Und seit 2014 ist es Brandon McManus.
Ja.
Also seit 93 tatsächlich nur 3 fest etablierte Kicker. Es ist aber natürlich, du warst ja in diesem Stadion schon mal, auch sehr dankbar in Denver zu kicken.
Ne? Ja, doch, das geht. 64 Jahre. Also das ist schon sehr beeindruckend, aber es ist natürlich auch eine tolle Statistik, weil man einfach auch sagen muss, ist sehr, sehr undankbar. Ne? Du bist eigentlich als Kicker, gerade so als Place-Kicker, kommst du in den absolut, also wenn man jetzt von einem Extrapunkt ausgeht, aber du kommst in ganz vielen Spielen in der absoluten Crunch-Time aufs Feld und hast einen Versuch. Es sind noch 3 Sekunden zu spielen. Du hast 48 Yards, die du treffen musst. Das ist schon 20.000 Mal gemacht, allein in der letzten Woche. Und musst diesen Kick machen. Und wenn du ihn nicht machst, dann kann es auch sehr schnell sein, dass nächste Woche du diesen Job nicht mehr machst.
Gefühlt ist die Fluktuation unter den Kickern auch viel höher als vor ein paar Jahren,
ja,
oder?
Ja, absolut. Also,
das wird weniger
gnadenloser geworden. Ist auf jeden Fall gnade. Weil es einfach, diese einzelnen extra Punkte ist ja auch schwieriger geworden. Größere Distanz. Dadurch sind auch natürlich die prozentualen Chancen natürlich runtergegangen, was ja auch gewollt ist, damit es nicht eben so ein Selbstgänger ist und nicht 99,999% irgendwie reingehen. Also insofern ist es schon ein richtiger Ansatz, aber das ist so ein knallhartes Business und da zählt jeder Punkt und jeder weiß, wenn ich mich auf meinen Kicker verlassen kann, dann kann ich strategisch auch da ganz anders rangehen in so einer Crunch-Time und sagen, ich muss eben nur bis zu 35. Oder ich sage, nee, ich vertraue meinen Kicker nicht, wir müssen mindestens an die 28 kommen, ne? Sonst wird das nichts.
It's your turn.
It is my turn. Ja, sehr cool. Ich schmeiße einfach nur mal ein paar Größen und ein paar Gewichtszahlen dir entgegen.
Jawohl.
Derrick Henry.
Ja.
6'3". Das ist so, was ist das? Ein bisschen über 1,90. 1,95 oder so. Derrick Henry, 6'3", 235 Pfund. Schon Ochse, ne?
Ja.
Patrick Mahomes, 6'3", 235 Pfund. Donald Trump, 6'3", 235 Pfund.
Echt? Ja.
Ja, denk mal drüber nach. Ja.
Das finde ich wirklich krass.
Das ist unglaublich. Also 235 bis 245, also das sind dann so noch mal ein paar Kilo plus minus, aber die sind spielen alle in der gleichen Liga. Also außer Donald Trump jetzt nicht in der NFL, aber Körper.
Also den überraschendsten Namen in dieser Liste finde ich jetzt Patrick Mahomes.
Wahnsinn, oder?
Patrick Mahomes ist ungefähr gleich groß und gleich schwer wie Derrick Henry und Donald Trump.
Sieht aber, es ist ein ganz anderer Typ halt.
Ne? Ja, also, ganz anders geschnitten.
Das sind so, was ist das, 106 Kilo ungefähr?
Ja.
Und das ist schon massiv. Ne? Die Frage ist halt auch immer, wie viel Muskelmasse, wie viel Fettgewebe ist damit?
Die Knochen. Also man darf die schwere Knochen nicht vergessen.
Knochen. Ja. Also das sind schon sehr interessante Zahlen, die ich da gefunden habe.
Dafür. Wusstest du, dass Donald Trump genauso groß ist und genauso schwer wie Patrick Mahomes? Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja.
Aber es sind die Muskeln, glaube ich.
Ja. Und bei Donald Trump sind es die Burger.
Die Burger, ja.
Wen hat er nochmal mit Burgern empfangen?
Die Haare.
Chiefs, ne?
Ja.
Nee, da sind die gar nicht hingegangen.
Die sind nicht hingegangen.
Er hat doch, ach nee, das waren gar keine NFL-Team, das war irgendeine andere Sportmannschaft, die den Titel gewonnen hat. Und dann hat er sie mit Burger begrüßt.
Ja, sehr gut. Ja. So ein Sportler, die mögen sowas.
Ich habe hier noch was für dich, weil ich weiß, dass du ein großer Fan auch der Special Teams bist.
Ja.
Und zwar, das fand ich auch wirklich bemerkenswert, erst 1969 gab es den ersten Trainer, der Special Teams Coach genannt wurde. Selbst 1985 hatten nur 12 der 28 NFL-Teams Coaches, die exklusiv für die Special Teams gearbeitet haben. 6 Mannschaften hatten gar kein Coach, der sich irgendwie um die Special Teams gekümmert hat. Und da frage ich mich, warum wurde diese Unit so lange unterschätzt? Weil ich weiß von dir, dass du ein großer Fan von Special Teams bist, dass das auch absolut, so wie es heißt, Spezialisten sind, dass auch die logischerweise ein Spiel entscheiden konnten. Warum so rückblickend hat die NFL erst so spät deiner Meinung nach angefangen, darauf zu setzen, um dieser Unit einen eigenen Coach hinzustellen, weil 1985 noch 6 Teams, die sich nicht in Form eines eigenen Trainers um die Special Teams gekümmert haben, das ist ja schon krass, finde ich.
Ja, also wenn man mal überlegt, ich habe 95 in der NFL Europe gespielt und alleine da die Wertschätzung der Special Teams war so gigantisch. Da war Jeff Reinbold, unser Special Teams Coordinator, auch so Trainerlegende, hat auch in Europa gecoacht, hat NFL Europe gecoacht, hat auch in der Bundesliga GFL gecoacht, also auch bei den Blue Devils gecoacht. Groß, er ist heute TV-Experte bei Sky, also in UK, also ein richtig, und Coach schon seit Jahren jetzt auch in Kanada. Und der hat stundenlang Schemes und Bewegungsabläufe. Wie nehme ich einen Block auf? Wie löse ich mich von einem Block? Wie sind meine Landmarks? Wo stehe ich? Wie laufe ich da hin? Und also gerade so Kickoff, Kickoff Return im Punt-Team. Punt-Team ist ein wahnsinnig komplexes Special-Team. Ich glaube, früher ging es eher darum, okay, kannst du kicken? Ja, tritt mal. Okay, ja, ist klar. Das sieht ganz gut aus. Kickoff mach du. Und ja, kannst du einen Field Goal schießen? Ja, mach mal. Ja, gut, okay, wir müssen es eigentlich nur protecten. Ich glaube, es fing dann auch an, dass Defensivformationen sich den sogenannten Rush, wirklich mit dem Rush sehr intensiv beschäftigt haben und dann mehr und mehr es auch dazu gekommen ist, dass Kicks auch geblockt worden sind. Also gerade viel kurz Extrapunkte. Das heißt, man wusste um die Wichtigkeit und man muss da Zeit investieren und natürlich auch die Wertschätzung allgemein für die Special Teams, wenn es um Feldposition geht, wenn es um die wichtigen Extrapunkte geht und Field Goals geht. Also ich glaube, das ist so etwas, was in der Evolution einfach einen Moment gebraucht hat, bis es wirklich richtig 100% die Wertschätzung bekommen hat. Ja. Selbst heute ist es ja noch so, dass es auch in Europa nicht viele Teams gibt, die exklusiv einen Special Teams Coordinator haben. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der die Special Teams betreut, aber der hat dann auch meistens auch noch eine andere Aufgabe. Also der ist jetzt nicht nur dafür verantwortlich. Ja. Und natürlich auch die Trainingszeit, die ja natürlich auch bei uns in Europa kürzer ist als die in Amerika, weil wir einfach nicht so viele Möglichkeiten haben zu trainieren. Dann hast du diese 2-3 Trainingseinheiten die Woche. Wie viel Zeit nimmst du von diesen Trainingseinheiten der Offense weg? Wie viel nimmst der Defense weg und machst tatsächlich Special Teams Run-Through und vor allem auch Theorie dazu. Ja. Also das ist schon...
Da können wir an dieser Stelle vielleicht nochmal Werbung für unseren wöchentlichen ELF-Talk machen. Ja. Da geht es ja um die European League of Football. Immer sonntags live auf Twitter Spaces um 19 Uhr, aber dann logischerweise auch verlängert als Podcast. Und da haben wir es auch wieder, immer mal wieder als Thema, dass da Kicks oder Punts gar nicht geübt werden.
Ja.
Das muss sich wahrscheinlich dann erst so über die Jahre einspielen. Aber dass die NFL erst seit Ende der 60er, also auch noch vorm NFL-Merger quasi darauf setzt, das fand ich auch überraschend. Ja. Und der Vollständigkeit halber, es gab zwei, die Special Teams Coaches genannt wurden. Der eine war Marv Levy, 1969 bei den Philadelphia Eagles. Das war seine erste NFL-Station. War dann später Head Coach in Buffalo, hat viermal in Folge mit den Bills den Super Bowl verloren und der andere war Dick Vermeil. Sprechen Sie so aus?
Vermeil.
Der war 1969 bei den Rams, auch seine erste NFL-Station und der hat dann 1999 als Head Coach mit den Rams den Super Bowl gewonnen. Also diese beiden, die auf dieser neu geschaffenen Position implementiert wurden, haben richtig Karriere gemacht.
Ja.
Genauso wie der Harbaugh. Der war ja auch früher Special Teams Coach und wirkt jetzt schon jahrelang als Head Coach.
Also ich habe auch größten Respekt vor Special Team Coaches, weil das wirklich eine ganz eigene Welt ist und man wirklich unfassbar viel machen kann. Es geht ja auch nicht nur darum, jetzt sage ich mal einen Standard Kickoff zu spielen, sondern
Standard,
sondern auch mal von der rechten Hash oder von der linken Hash. Das kannst du dir selber aussuchen, wo du das machen möchtest.
Ja.
Und natürlich auch, wie setzt du die entsprechenden Returns an? Und sag mal so ein offener Block bei einem Kickoff Return ist wahnsinnig schwer. Früher konnte man ja noch die sogenannte Wedge machen. Dann sind dann diese Schulter an Schulter 3-4 Leute und dann gab es die Wedge Breaker. Mhm. Die waren im Kickoff Team und die waren eigentlich nur dazu da, diese Wedge kaputt zu machen.
Ja.
Und da sich da Leute mit 45 Yards Anlauf dann doch des Öfteren mal sich oder andere deutlich sehr stark wehgetan haben, wurde diese Wedge dann verboten. Dann gab es nur noch Zweier-Wedge und ich glaube, selbst das darf man heutzutage schon nicht mehr. Also diese Wedge und Wedge-Breaker, das war richtig heftig. Also Special Teams, Kickoff-Return, da irgendjemand zu blocken, der da so ein Linebacker, der im Kickoff steht, der da das Feld runterrennt und dir gehört der Dritte von rechts und du guckst hin und denkst nur so, okay, gut, mal sehen, ob ich den kriege.
Ja, dann mal los.
Ob er mich kriegt,
Finde ich auch weiterhin bis heute brutal,
unfassbar.
Wenn man sieht, dass zwei Leute aus vollem Lauf aufeinander zubrettern.
Also. Ja. Es ist natürlich auch viel Technik heutzutage dabei, weil auch diese Blindside-Hits und sowas alles nicht mehr erlaubt ist. Aber die Coaches selber und das halt auch so zu implementieren und die Techniken zu schulen, das ist so eine eigene Welt, weil das sind so offene Open-Field-Blocks, wie man sagt. Die sind, also da drehst du dich innen rum, drehst du dich außen rum, wie positionierst dich, Screen du ihn nur, was machst du, wenn er den Schritt macht? Also, das ist eine ganz, ganz eigene Welt, da habe ich größten Respekt vor.
Eine Wissenschaft.
Ja, vor allem auch das Punt-Team. Das Punt-Team besteht ja wirklich aus einem Schutz vor dem Panther, dass er genug Zeit hat, den Ball zu schießen. Aber in dem Moment, wo der Ball halt weg ist oder wenn kein Rush kommt, müssen die halt auffächern, das Feld runterlaufen und dann auch noch Open Field tacklen. Und dazu kommt der Longsnapper, der ja auch sogar dieses Jahr gedraftet worden ist, weil da sieht man schon die Wertigkeit, dass der Longsnap einfach so unfassbar wichtig ist. Weil da geht's um Bruchteile von Sekunden zwischen Longsnapper, Panther und dem Kick.
Ja.
Ich bin dran, ne?
Mhm.
Kennst du noch Jack Lambert?
Ich kenne nur, wie heißt der denn mit Vornamen? Ich kenne nur den ehemaligen Fußballer. Den
nee, ich glaube, Lambert, der ist heute nicht dran.
Borussia Dortmund.
Ja, nee, Jack Lambert kennst du auf jeden Fall. Pittsburgh Steelers, Linebacker, der Typ, wo die ersten Tasten hier vorne fehlen. Also der, die erste Reihe fehlt.
Ja.
Ja, also der, so, gibt's da so dieses klassische Bild, auch mit diesen Nackenrollen und so richtig so. Mhm. Wo du echt denkst, ja gut, alles klar, der kommt aus einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht mit Face Mask gespielt hat. Der hat sich tatsächlich diese ersten vier Zähne hier vorne nicht beim Football rausgehauen. Oh. Und er hat nämlich im Highschool, bei einem Basketballspiel schönen Ellbogen gekriegt. Ah. Aber man sieht, wenn man ihn sieht, dann ist er so dieser typische Oldschool-Footballer, so wie die Jungs, die wir auch
der das auch nie richten lassen, oder wie?
Nö, die fehlten dann einfach.
Ah, ja. Okay. Ja, da hätte ich jetzt auch gedacht, ja, das ist wohl beim Football
passiert. Linebacker, Steelers, das muss ja eigentlich so sein. Der hat sie sich beim Basketball raushauen lassen.
Das ist hart.
Ja.
Jack Lambert. Ich guck mir den gleich mal.
Ja, das Bild kennst du auf jeden Fall.
Bei Google in der Bildersuche an. Ich habe auch einen einzelnen mir noch rausgepickt. Wir haben gerade über die vier Super Bowl Niederlagen in Folge der Buffalo Bills gesprochen. Und es gibt tatsächlich einen Menschen, der hat 5 Super Bowls in Folge verloren.
Nein.
Ja. Und zwar heißt der gute Gail Gilbert, Quarterback. War natürlich dabei von 91 bis 94 bei den Bills und 95 ist er dann zu den zu den Chargers gewechselt hat da nochmal den Super Bowl verloren. Man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er war jeweils nur Backup.
Trotzdem.
Also bei Buffalo war hinter Jim Kelly und Frank Reich die Nummer 3. Hat er auch nur wirklich, also ganz rudimentär nur gespielt. Und auch bei den Chargers war er nicht die Nummer 1, war aber zwischendurch auch mal Starter und ist auch im Super Bowl zum Einsatz gekommen.
Oha.
Aber der hat 5 Super Bowls in Folge verloren.
5 Super Bowls in
Folge. Gail Gilbert ist auch
hart. Das ist auch eine harte
Auf der einen Seite, er stand immerhin drin.
Ja.
Also wer träumt schon, also Millionen Menschen davon, einen hätte er mal gewinnen können.
Genau, einen hätten sie noch mal geben können.
Oh,
das wäre so schön gewesen, wenn ich noch mal einen gewonnen hätte.
Ja.
Ich habe mal, weil wir so beim letzten Mal so schön über Logos gesprochen haben, Helme und so weiter, da habe ich auch mal ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar ist es ein Dreierpfand. Also sind 3 verschiedene, aber ich packe die mal alle in eine Kategorie jetzt.
Oh Gott,
ne? Weißt du denn, warum die Cleveland Browns orangene Helme haben?
Nein.
Das weißt du nicht, ne?
Ich würde vermuten, also sie wurden ja ursprünglich mal von einem Taxiunternehmer gegründet.
Ja.
Vielleicht waren
auch ein bisschen dubios alles so.
Ja, total. Ja. Aber so war das früher, glaube ich. Ja, ja. Vielleicht waren dessen Taxis orange.
Ja, das ist eine sehr gute Herleitung, ist aber leider falsch.
Okay.
Und zwar wollte Paul Brown, der damals ja der Trainer war, wollte sich einfach von den anderen Teams absetzen. Und der Standard damals waren weiße Helme. Also alle sind mit weißen Helmen rumgelaufen. Da hat er gesagt, nö.
Oh, gut.
Wir machen jetzt orangene Helme. Wir sind die Cleveland Browns, wir machen jetzt orangene Helme. Ist auch kein Superstar, aber es war das erste Mal, dass sowas passiert ist.
Richtig gut.
Und in diesem Zusammenhang, Farbe. Weißt du denn auch, welches Team als erstes ein Logo?
Das weiß ich tatsächlich.
Ja,
die Rams.
Das war die Rams.
Ja.
Ganz genau, mit den, ne?
In den 60ern, meinst
du? Ja, genau.
Hast du es irgendwo aufgeschrieben? Ich glaube, in den 60ern.
Ja, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber das ist ja alles hier kreuz und quer.
Ja, finde ich gut. Die Rams waren, ist auch ein interessanter, ein guter Funfact, finde ich.
Ja.
Kann man auch mal an irgendwelchen Stammtischen angeben. Genau.
Ja.
Die Rams hatten zuerst die
Hörner. Ein Logo auf dem Helm.
Ja. Ganz
genau. Und als drittes, was ich tatsächlich nicht wusste, also das weiß jeder Packers-Fan.
Man lernt auch viel in der
Football. Ja, aber das ist ja das Unglaubliche. Dass selbst ich nach 30 Jahren lerne noch was über Football. Wusstest du, dass das G auf dem Helm von den Green Bay Packers gar nicht für Green Bay steht?
Ich habe das schon mal gelesen.
Man hat das irgendwie schon mal gelesen, ja.
Aber erklär nochmal.
Es steht nicht für Green Bay, sondern es steht für Greatness.
Ach, guck.
Und das war irgendwie, das habe ich gelesen und dachte mir so, hä? Das
habe ich mal aufgeschnappt, aber hab's vergessen.
Man, wenn man jetzt guckt, okay, ja, wer ist das? Ah, die Green Bay Packers, großes G auf einem. Ja gut, bietet sich ja an, aber steht tatsächlich für
Greatness. Und nicht für
Green Bay. Jeder Packers-Fan wird das wissen, wird mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber ich wusste es tatsächlich nicht.
Guck. Ja.
Ja, vielleicht habe ich irgendjemanden glücklich gemacht, der ist auch nicht ein Packers-Fan.
Mich auf jeden Fall.
Ja, dich auf jeden Fall. Und vielleicht wusste irgendein Packers-Fan das tatsächlich nicht.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist gering.
Ich habe das auch irgendwo aufgeschnappt, aber ich habe es mir offenbar nicht gemerkt. Jetzt vergesse ich es nicht.
Nie wieder.
Max.
Nie wieder.
Ich habe hier noch, es gibt tatsächlich nur 2 Spieler, oder eigentlich muss man es anders formulieren. Es gibt tatsächlich 2 Spieler, die auf 3 unterschiedlichen Positionen in den Pro Bowl gewählt wurden.
Aha.
was ja auch eine Leistung ist.
Definitiv.
Zum einen ist das Joe Klecko, eine Jets-Legende, hat da von 77 bis 87 gespielt, die 73, seine Nummer wird auch nicht mehr vergeben. Der hat in der Saison 1981 als Defensive End gespielt.
Ja.
Von 83 bis 84 als Defensive Tackle.
Mhm. Das ist ja noch okay.
Und in der Saison 85 als Nose Tackle.
Ja, okay.
Das hört sich jetzt alles nicht so groß an.
Ja.
Aber das sind grundverschiedene Positionen.
Ne? Ja, ja, definitiv. Ja, auch so der Sprung so von Defensive End zu einem Defensive Tackle, das sind einfach auch andere Typen. Ja, also wenn man jetzt mal von Aaron Donald absieht, ist dann der Defensive Tackle doch eher der sehr massige, damit er sich auch nicht wegschieben lässt, gerade wenn so zwei Leute ihn versuchen, aus dem Weg zu räumen. Das ist auch sehr viel physisch, wobei der Defensive End dann auch sehr viel agiler sein muss, sehr viel athletischer sein muss und auch viel schneller sein muss. Das muss der Defensive Tackle so gar nicht.
Ja.
Ne? Aber wo wir gerade bei einem Defensive
Tackle... Ich bin noch nicht fertig.
Okay, so, tut mir leid.
Ja, okay, geht noch weiter. Kurz. Ja. Letztlich ist es ja auch nur, wenn man sich das Spielfeld betrachtet, wechselt er wahrscheinlich nur 1, 2, 3 Meter die Position oder
genau.
so.
Ja,
ne?
Genau.
Es ist jetzt nicht so, dass er was ganz anderes spielt.
Und der Nose Tackle ist auch nochmal eine ganz andere Position als der Defensive Tackle. Das ist ja die sogenannte Dreier-Technik. Die steht meistens bei einem Offensive Guard auf der Außenschulter. Der geht auch mal in den Pass-Rush. Der hält meistens so das sogenannte B-Gap. Und der Nose Tackle, der steht wirklich entweder auf dem Center oder zwischen Center und Guard oder ein bisschen auf dem Guard und der kriegt halt fast jedes Play vom Center und vom Guard volle Kapelle. Ne? Also das ist Nose Tackle ist, deswegen steht, heißt er auch Nose, weil er wirklich so mehr auf der Nase vom Center steht, ja, und das ist eine absolute brutale Position.
Ganz also brutal. Joe Klecko von den Jets ist ja auch schon die moderne NFL, 77 bis 87, ist nicht in der Hall of Fame. Mhm. Ist interessant zu wissen, weil es gibt noch einen, der auf 3 unterschiedlichen Positionen in den Pro Bowl gewählt wurde. Das ist Frank Gifford, der hat in den 50ern und 60ern für die Giants gespielt. Damals hat man, glaube ich, noch mehr als heute sowieso auch mal offensiv und defensiv gespielt auf beiden Seiten, aber auch nicht mehr so doll wie in den 20ern oder in den 30ern.
Mhm.
Der hat als Halfback, Receiver und DB gespielt.
Wow.
Hat mit den Giants auch tatsächlich 1956 die NFL-Meisterschaft gewonnen und ist seit 1977 in der Hall of Fame.
Wahnsinn.
Da finde ich es ein bisschen ungerecht, dass Joe Klecko nicht in der Hall of Fame ist,
absolut.
Oder?
Absolut. Also das muss man schon ehrlich sagen. Also wenn du auf drei Positionen, das ist ja nicht so, dass du nicht nur, dass du die Position wechselst, das kommt ja ab und zu mal vor, aber dann auch so gut bist, dass du dann da auch noch in den Pro Bowl kommst.
Also das ist schon. Also er ist gelaufen, er hat gefangen und er hat auch Pässe abgefangen als DB.
Genau.
Zwei Leute, Frank Gifford und Joe Klecko.
Ja,
Joe
es gab
Klecko
halt also da auch
ein geiler Name, finde ich.
Ja, aber es gab halt auch damals einige Jungs, die einfach so athletisch waren, dass sie einfach überall auf dem Feld eingesetzt werden konnten. Ja, also ob das jetzt als Skill in der Offense war oder ob es in dem Defensive Backfield war, weil die einfach so gute Footballspieler waren, dass es immer, heutzutage ist das eigentlich unvorstellbar. Ja. Also da gibt's vielleicht mal so einen Shift von der Highschool zum College sowieso, aber auch manchmal sogar noch von einem College Quarterback zu einem Receiver zum Beispiel, sowas gibt es. Aber das passiert ganz, ganz selten, dass man die Seite des Balles wechselt heutzutage. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und dann wiederum so gut ist, dass man sich dagegen alle anderen durchsetzt. Weil wir gerade über die Defense Line gesprochen haben, kennst du noch William Perry, The Fridge?
Ja, Perry, ja.
Weißt du auch, wie der aussieht?
Furchteinflößend.
Das ist ein Riese.
Also er heißt ja nicht umsonst The Fridge, also, weil er einfach ein sehr großer
Kühlschrank
ist.
Genau. Ja. Der hat in der Highschool, konnte der einen 360-Grad-Slam-Dunk.
Und war auch da schon so massiv.
Also ich glaube, dass er noch nicht ganz so viel Masse hatte, weil sonst, also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass er aber überleg mal die Athletik.
Absolut.
Ja, so, ne? Und dann war er auch noch sehr geschickt in den unterschiedlichsten Sprüngen in den Swimmingpool. Also er konnte wohl auch sehr, sehr gut Turmspringen und auch einige Kunststücke da vor. Also, wenn ich mir das Bild vorstelle, mit dem, was man so im Kopf hat und dem, was er mal gemacht hat, das war Highschool. Aber ich glaube schon, dass der ganz.
Also, wer den jetzt nicht vor Augen hat, den müsst ihr auf jeden Fall
googeln.
Ja.
Und der hat ja auch Touchdowns gemacht. Der hat auch Defense Line gespielt.
Ja.
Aber dann haben die Bears dann auch gerne mal so in der Short Yardage Goal Line Situation einfach durch die Mitte laufen lassen, ihm den Ball in die Hand gedrückt und dann versucht, den mal zu stoppen.
Absolut.
Also, da sieht man halt auch, dass da eine gewisse Grundathletik mit dabei ist.
So, ich habe hier noch drei stehen.
Ja.
Max, wollen wir die...
Die ziehen wir noch durch.
Die ziehen wir noch durch.
Drei. Ja.
Ah, du hast auch noch drei.
Ja.
Okay. Was ich auch wirklich funfactig finde, ist, seit Bestehen der New Orleans Saints hat diese Franchise nur einen einzigen Quarterback in der ersten Runde gedraftet. Und der hat auch noch einen Namen, nämlich Archie Manning.
Aha.
1971, erste Runde, zweiter Pick. Seit 67 sind die Saints dabei. Sie haben tatsächlich in dieser Zeit nur ein Quarterback in der ersten Runde getroffen.
So ungewöhnlich, ne? Weil er irgendwie in einem gewissen Rhythmus jedes Team irgendwie irgendwann mal sich einen Quarterback holt. Und sei es nur so der Quarterback der Zukunft. Du hast zwar schon einen, der ist gut, der macht vielleicht noch seine zwei Jahre so gefühlt, dann ist er vielleicht Free Agent und dann überlegt man sich, ob man jetzt schon einen holt und den da ranzieht, aber das.
Genau. Und Drew Brees kam ja auch nicht durch den Draft.
Ja.
Der kam ja irgendwann zugewandert quasi von den Chargers.
Genau.
Aber ich finde es auch so geil. Es gibt nur einen und dann ist es aber auch noch ein Manning, der ja auch eine Legende bei den Saints ist und dann irgendwie auch noch zwei ganz gute Söhne bekommen hat. Also nur einen einzigen Quarterback, die Saints. Du bist.
Ich bin dran, ne? Wusstest du, dass die Baltimore Ravens ihren Namen nicht von dem Vogel haben?
Sondern von Edgar Allan Poe. Oh,
ich bin so begeistert, ich finde es so toll. Ich wusste es tatsächlich auch, aber ich habe es gelesen. Ich dachte, ich nehme es mit rein, weil jeder das natürlich denkt. Edgar Allan Poe, The Raven. Und das ist so ein bisschen natürlich auch so für die Baltimore Orioles und die Major League, also MLB. Hm. So, ne, das sollte alles gut passen. Aber das war so der Ansatz dahinter. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Und schmeiße ich gleich noch einen hinterher. 1982 bis 1982 waren Quarterback-Sacks keine offizielle Statistik. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die beim letzten Mal schon hatten.
Hatten wir nicht,
ne? Da war ich mir lange überlegt.
Ja,
und wenn man überlegt, was für eine wichtige Statistik das heute ist, was für ein Maßstab das auch ist für so einen Edge-Rusher, für jeden in der Defense-Front, auch ob es ein Linebacker ist, selbst Safeties werden ja auf Blitze geschickt und werden auch daran gemessen, ob sie, wenn sie auf den Blitz gehen, auch mal einen Quarterback-Sack haben und so. Was das für eine wichtige Statistik ist, die war bis 1982 wahrscheinlich so ein Tackle for Loss.
Ja, ne? Ja, heute ist es ja, steht es ja, glaube ich, sogar in Verträgen. Ab einer gewissen Zahl Quarterback-Sacks gibt es nochmal eine Prämie von dem und dem.
Ja, gibt es nochmal ein paar Cheeseburger.
Okay. Ich würde gerne noch Dak Prescott unterbringen. Und zwar weißt du, dass der großer Tim Tebow-Fan ist?
Nee.
Die letzte Folge dieses NFL-Boulevards haben wir ja über Tim Tebow unter anderem gemacht. Und Dak Prescott hat zu Ehren Tim Tebows am College von Mississippi mit der 15 gespielt. Zu Ehren von Tim Tebow hat er sich da entschieden, weil Dan Mullen, mit dem konnte er zusammenarbeiten und das war der Offensive Coordinator von Tim Tebow in Florida.
Mhm.
Also das hat dann den Ausschlag gegeben. Ah, der hat ja den Tebow Hans betreut.
Mhm.
Dann will ich da auch hin.
Krass.
Der bewundert die Leadership von Tim Tebow und er hatte mal einen Hund, der Tim Tebow hieß.
Der hieß auch Tim, der hat auch zwei Vor- und Nachnamen gehabt.
Genau. Ja. Also Dak Prescott war mir nicht bewusst.
Ja, Wahnsinn.
Ist ein großer Fan von Tim Tebow.
Ja.
Und mehr denn je wird es ihm wehgetan haben, dass Tim Tebow jetzt doch nicht als Talent durchstartet in dieser Liga.
Vielleicht holen sie den nicht noch. Das wäre natürlich der Oberkracher, ne?
Als
das
Hund.
Als Maskottchen. Dann ist er bestimmt starstruck, wenn er plötzlich bei den Cowboys steht, ne?
Ja.
Das ist schon krass. Aber ich glaube, dass viele junge, aufstrebende Quarterbacks oder auch allgemein Footballspieler natürlich viele Fans, also so Vorbilder haben, Idole haben. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch, wer war das denn noch, der das Joe Montana-T-Shirt immer drunter getragen hat? War das nicht Rivers? Irgendwas war da, glaube ich, beim letzten Mal. Müssen wir nochmal die erste Folge angucken.
Ja.
Aber ich bin ja auch immer so ein Fan von wirklich gemeinen Statistiken. Ne?
Ja.
Und es gibt tatsächlich einen Quarterback mit EJ Manuel, der bei den unter anderem bei den Bills gespielt hat, von 2013 bis 2016, auch Raiders und Chiefs später noch. Und er ist der einzige Quarterback, der es geschafft hat, in drei unterschiedlichen Ländern ein NFL-Spiel zu verlieren.
Oh,
ja.
Das ist
in den USA sowieso, ne?
Ja.
Das kann ja klar. Aber dann gab es tatsächlich mal so eine Bills-Toronto-Series.
Mhm.
Das war so von 2008 bis 2012 die Idee, erst 8 Regular-Season-Heimspiele und dann später waren es nur noch 7 in Toronto zu spielen von den Bills. Und dann hat er es also da geschafft.
Ja. In Kanada zu verlieren.
In
den USA zu verlieren.
Und dann, das war 2013 dann, gegen die Falcons in Kanada. Und dann 2015 in England gegen die Jaguars.
Ja gut, gegen die verliert,
das war
ja
klar.
Gegen die
aber,
verliert ja
jeder. Aber das ist eine
aber der Glück, dass ja. es damals oder dass er nicht zum ja. Mexiko spielen musste.
Genau. Dann
hätte er vier geschenkt.
Das ist eine brutale Statistik und geht da als einziger Quarterback in die Geschichte ein. Der, wenn es in Deutschland gespielt wird, könnte er vielleicht nochmal raus.
Ja, aber ich glaube, EJ Manuel spielt schon lange nicht
der mehr. Der ist nicht oder? Mehr dabei, nee.
Ja, aber ich kenne ihn auch noch als Bills Quarterback.
Ja.
Ich habe noch einen letzten
ja.
und zwar wir springen ins Jahr 2016 zurück. Die Oakland Raiders haben dort einen Rekord aufgestellt und zwar haben sie im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers 23 Strafen bekommen.
Mhm, schön.
Für 200 Yards in total und sie haben das Spiel aber noch gewonnen.
Das ist nicht. Das
in Overtime. 30-24 in Overtime gewonnen, trotz 23 Strafen gegen sie, trotz 200 Yards Raumverlust.
Wahnsinn. Da muss man überlegen, das ist ein Rekord. Das zweimal das Feld rauf ja. und runter an Strafen. Also das,
ich finde, das spricht für die Raiders, aber für die Buccaneers muss das ja peinlich sein, oder?
Eigentlich sollte man das Spiel dann gewinnen. Ja. Wenn du mal überlegst, du machst so einen ersten Versuch und hast ein Holding und dann gehst du gleich 10 Yards zurück und dann bist du gleich beim ersten und 20, dann sind die meisten Drives schon, du kannst zwar immer noch mal hier 8 Yards und da 7 Yards und irgendwie so einen dritten Versuch und manageable down kommen, also unter 10 Yards kommen, aber es ist schon sehr, sehr schwer.
Ja, vor allem, wenn du mal
drei First Downs ineinander
spielst. Wenn du mal ausrechnest, 23 Strafen für 200 Yards, das heißt, im Schnitt war die Strafe 10 Yards ja, lang, ja. was ja irgendwann auch für den Kopf zermürbend ist, oder?
Da sind Holdings dabei, Personal Fouls dabei.
Ja, dann schaffst du irgendwie ja. Raumgewinn, wirst ja. aber wieder zurückgeführt.
Genau.
Und so wie
genau.
du sagst, dann bist du wieder bei 3 ja. und 15 ja. oder ja. 22.
Da musst du schon sehr dominant sein, ja. und auch mit deinen einzelnen Spielzügen ja. viele Yards machen. Aber du hast vollkommen recht, das ist kein gutes Ding. Ja, aber als ganz kurzen, leichten Abschluss könnte man noch sagen, wenn alle Spiele der Regular Season, alle Spiele der mhm. Regular Season 7-7 ausgehen, gibt es eine Regel, dass dann tatsächlich der Cointoss entscheidet, wer in die Playoffs kommt.
Ah ja.
Da das wahrscheinlich bei, wie viel waren es, 200?
Aber von wann ist diese Regel?
Weil die steht sicherlich in irgendeinem Regelwerk der NFL, sollte es.
Ach so, an einem Spieltag?
Nein, alle, die gesamte Saison, alle 256 waren es ja, jetzt sind es ja ein paar mehr.
Ja.
Alle 270, keine Ahnung, wie viele Spiele es jetzt sind, 7-7 ausgehen.
Ja.
Da sind ja alle Records gleich.
Ja.
Alle,
ja.
Ne,
ja.
Einem aus,
also ist auch alle, sehr realistisch.
Alle ist ja. unglaublich realistisch.
Ja.
Aber ich wollte, dass du das mitnimmst als.
Und dann werden 32 Münzen geworfen?
Dann oder wie? Werden Münzen geworfen und dann entscheidet der Cointoss, wer dann in die Playoffs einziehen darf.
Aber wie denn?
Na, dann wird wahrscheinlich gesagt, wir haben. Die Division, die werden wahrscheinlich erstmal die Division-Sieger mhm. rausgewählt, so, und dann geht's mit den, sozusagen.
Und dann Browns, Seeds. Ihr nehmt Kopf.
ja.
Zahl. Steelers, ihr nehmt Zahl. Gut, Kopf, Browns, ihr seid Zahl. Durch. Weiter.
Ja. Oder vielleicht gibt's auch eine kleine, so eine Schüssel, wo dann die rausgezogen
Dass
werden.
So ein Quatsch irgendwo aufgeschrieben ist, oder?
Unglaublich. Aber was machst du, wenn's passiert? Dann guckst du nämlich, wenn da keine Regel
dafür. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das ist unrealistisch.
Aber denkt an meine,
kann man darauf
mark wetten? My words.
Ich würde 1 Cent würde ich draufgeben.
1 Cent, was meinst du, was du da, was du?
Millionen,
ja, bestimmt, oder? Mehr. Also das wird.
Geben wir ab in Las Vegas.
Machen wir.
Ja.
Geht alles, kannst auf alles wetten.
Jeder 1 Cent sind 2 Cent. Und wenn das eintritt
ja.
in der kommenden Saison,
ja.
dann senden wir nur noch, wo? Miami, ne? Du würdest nach Miami ziehen?
Ja.
Dann cool. senden wir aus Miami.
Ja, machen wir direkt von da dann.
Super.
Ne? Aus dem Pool.
Max, es war mir wieder ein innerliches Fest, ein Blumenpflücken, wie Jan Weinreich sagen würde.
Richtig schön.
Danke dir, danke euch. Bleibt gesund.
Tschüss. Tschüss.
Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell.
That was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!
The greatest comeback in Super Bowl history!